Wie alt sind die Menschen, die ich zeige? Wie alt sind die Menschen, wenn es nichts mit Altersprodukten zu tun hat? Also sehe ich bei einer Nagellackwerbung mal eine faltige Hand? Sehe ich mal irgendwie Haare, die nicht voll und irgendwie hinternlang sind? So solche Sachen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was kann Werbung eigentlich? Und zwar haben wir heute das erste Mal einen anderen Podcast zu Gast. Ich glaube, das gab es vorher noch nie. Und zwar Easy und Uta von Alte Sau. Wir machen das immer ganz frech hier bei Was kann Werbung eigentlich, dass wir euch selbst vorstellen lassen, weil ich immer das Gefühl habe, so andere Leute können viel über einen erzählen, aber eigentlich kann man sich selbst viel besser vorstellen. Deswegen vielleicht wollt ihr kurz einmal sagen, wer ihr seid, was ihr so macht und vielleicht, normalerweise haben wir auch immer so drei Facts, die nichts mit der Arbeit und Werbung zu tun haben, über euch. Aber da ihr zu zweit seid, würde ich sagen, wir beschränken das mal auf einen Fact pro Person. Bitteschön.
Ja, ich bin Uta und ich bin ein Teil von Alte Sau. Ich bin die Alte und ich mache mit Easy zusammen, genau, diesen unter anderem diesen Podcast. Und was mache ich sonst so? Ansonsten habe ich einen ganz stinknormalen kaufmännischen Beruf in einem großen Handelshaus in Hamburg. Genau.
Genau, ich bin Easy. Ich bin bei Think, also ich bin auch aus der Werbung. Insofern höre ich natürlich immer euren Podcast auch voller Leidenschaft. Ich glaube, mein Fakt ist, dass ich der größte Foodie bin, den es zumindest in diesem Büro hier gibt, bei dem sitze ich gerade. Und aus irgendeinem Grund den ganzen Tag schon nur drüber nachdenke, dass ich mir heute Abend Pizza selber machen will. Und ich bin wirklich hardcore abgelenkt, aber ich versuche mich darauf zu konzentrieren, was wir hier besprechen.
Ja, sehr cool. Vielen Dank schon mal für eure Introduction. Ihr habt es jetzt schon angerissen. Ihr habt auch beide zusammen einen Podcast. Und seit wann setzt ihr euch denn schon übergreifend auch für euer Thema, eure Themen ein? Und wie kam es dazu?
Boah, das machen wir schon seit einigen Jahren. Also wir machen den Podcast tatsächlich seit Herbst oder Winter 2020, haben uns im Herbst mal angefangen, 2020 damit zu beschäftigen, also mit diesen Themen. Und ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, wann ich angefangen habe, mich mit diesen Themen generell auseinanderzusetzen. Ich würde mal sagen, das ist so 2016 vielleicht gewesen, also noch mal ein paar Jahre davor. Und ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Älterwerden, ich habe mich auseinandergesetzt mit dem, eine Frau zu sein, die älter wird, die neu durchstartet und eben auch eine Frau, also im beruflichen Umfeld habe ich damit angefangen und bin im Frauennetzwerk in meinem Unternehmen auch aktiv. Und da haben wir uns auch kennengelernt, Easy und ich.
Genau, wir waren eigentlich immer so die Altersspektren von diesem Netzwerk. Also es gab ein Board mit 5 Leuten, da waren 3 Leute drin, die halt alle irgendwie so 30 waren ungefähr. Und Uta und ich waren sozusagen die Ältesten und die Jüngsten immer. Und an meinem letzten Tag, als ich dann vor Otto weggegangen bin, weil da habe ich halt studiert, hat Uta mich nämlich gefragt, ob wir es machen wollen, weil die liebe Isabel Ewald, kleiner Shoutout an dieser Stelle, die hat einen wundervollen E-Crime-Podcast, meinte zu Uta, naja, finde ich richtig geil, was du vorhast. Vielleicht sogar noch spannender, das mit einer sehr jungen Person zu machen. Und weil ich die einzige junge Person war, die Uta kannte, nein, Spaß, hat sie das dann mit mir gemacht.
Ja, genau. Also die Idee, sag ich mal, also der Podcast stand nicht an erster Stelle, aber das Thema für mich, oder ich sag mal, ich habe nach einer Bühne gesucht für dieses Thema, für das Thema Sichtbarkeit von Frauen, Ende 40, etc. Genau.
Was bedeutet denn Ageism eigentlich?
Also Ageism gibt sehr viele Definitionen, tatsächlich nicht so eine einzige, auf die sich Leute immer einigen, weil es auch verschiedene Gründe haben kann, aber es ist im Endeffekt die Diskriminierung aufgrund von Altersfaktoren. Ganz oft wird es definiert eben aufgrund von hohem Alter. Aber bei uns, und das ist uns auch voll wichtig im Podcast, es heißt zwar alte Sau, der Fokus ist höheres Alter, weil einfach junges Alter derbe präsent ist, überall in den Medien so. Aber Ageism geht halt both ways, ne? Also es geht sowohl als, okay, krass, würde ich dir gar nicht zutrauen, du bist ja noch voll jung, bis hin zu, okay, du siehst ja noch voll gut aus für dein Alter. Beide Richtungen, aber im Endeffekt ähnliche Mechanismen, die halt alle Isms so haben. Unterschätzung, Diskriminierung, Ausschluss.
Genau, also Diskriminierung. Und ich finde schon, jetzt fällt mir natürlich das passende Wort nicht ein, weil was passiert, wenn man älter wird und eine Frau ist? Man kommt in die Wechseljahre. Finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, das zu sagen. Warum? Weil du hast zum Beispiel Wortfindungsstörungen, habe ich. Das ist so krass, ich habe das nicht für Möglichkeiten, dass das geht. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich glaube, ich kriege sowas wie Alzheimer oder so. Ich muss mich mal untersuchen lassen. Das ist ein Symptom von Wechseljahren. Das sind Wortfindungsstörungen. Also es macht mich manchmal krass fertig, ja. Also ich finde schon, also Ageism ist schon einfach auch eingeschränkt sein. Also von anderen darüber, dass man eben, also jemand irgendwie dieses Alter einbezieht. Und das eingeschränkt sein darüber, dass du über ein bestimmtes Alter auch immer automatisch in eine bestimmte Lebensphase gesteckt wirst.
Tendenziell ist junger Ageism eher positiv belegt, also krass für dein Alter oft so. Und sobald es mit höherem Alter zusammenhängt, ist es immer so ein trotzdem etwas schaffen, was ja total verrückt ist eigentlich. Es geht auch natürlich anders, es gibt alles in alle Richtungen, aber das sind so die Tendenzen eigentlich dahinter oft.
Das ist mega interessant. Ich habe mal von einer Bekannten ein Buch geschenkt bekommen. Da war ich noch ganz am Anfang in meiner Karriere in der Werbebranche. Und da ist irgendwie von einer Schweizer Werberin für junge Frauen, die in die Branche einsteigen möchten oder schon so on the way sind. Und da stand irgendwie auch drin, nutz dein junges Alter so gut du kannst, weil irgendwie bis du 30 bist und wenn du jedes Mal, wenn du was Gutes machst, finden das alle richtig krass, weil die dann immer sagen so, guck mal, was sie schon kann, obwohl sie ja so jung ist. Und das ist ja auch total dieses, also auch positive Diskriminierung dann zu sagen so. Und sie meinte wirklich in diesem Buch, nutzt es aus, solange du kannst, solange du unter 30 bist, weil alle werden es immer krasser finden und alle werden dich immer mehr für das abfeiern, was du gerade gemacht hast, weil noch die zwei vor deiner, in deinem Alter irgendwie davor steht.
Ja, und das ist ja dann auch, geht ja auch dann in Richtung Altersdiskriminierung für die Lebensmittel, ne? Obwohl das für mich eben tatsächlich auch so das in unserer Gesellschaft akzeptierte Normativ ist, die Zeit zwischen 30 und 45, also 15 Jahre Lebenszeit, sind das, worum sich alles dreht. Also zum Beispiel in der Werbung, meine Wahrnehmung und auch so in der Gesellschaft. Aber das ist auch diskriminierend. Das heißt, wenn du dann 30 bist, dann kann ich ja erwarten, dass du das und das kannst, dass du das und das geleistet hast, dass du das und das ja nicht mehr tust.
Das geht jetzt eigentlich schon so in die Richtung unserer nächsten Frage, aber vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen ein paar mehr Beispiele irgendwie geben, wie sich das denn wirklich in unserer Gesellschaft so äußert. Wo sieht man denn Altersdiskriminierung?
Ja, wir haben lustigerweise ein gutes Timing, weil wir haben vor ein paar Monaten mal ein Ageism Bingo entwickelt, sowohl für ältere als auch für jüngere Menschen. Und wir haben es letztens nochmal konkret in Richtung Feminismus zum Beispiel ausgebaut, weil auch da gibt es halt super viel, was sich verändert hat. Es sind viele trotzdems, also viel einerseits auf Schönheit bezogen, dass man einfach sieht, was ist die Einstellung von den Menschen dazu und natürlich auch, weil unsere Systeme, unsere Produkte, unsere Handelsketten folgen natürlich dem, was wir als Menschen irgendwie verinnerlicht haben, Produkte auch dafür zu haben. Also wenn man bei Schönheit und Mode zum Beispiel anfängt, wie oft wir schon darüber geredet haben, wie Sachen natürlich anders fallen, wie Stoffe anders funktionieren könnten, wenn man wirklich wollen würde, dass es alle Altersgruppen tragen und eben nicht nur 15 bis 25 so. Und auch, wen ja zeige ich in der Werbung, aber an wen denke ich auch, über wen spreche ich? Das ist so ganz, ganz intuitiv im Sprachgebrauch drin. Selbst wenn es nicht um Schönheit und um Körperbild geht, sondern um Einstellungen. Das ist so die zweite Seite, würde ich sagen. Also wir haben es jetzt vor ein paar Jahren gesehen, mit dieser, als diese ganze Okay-Boomer-Meme-Kultur hochkam und es einfach komplett normal geworden ist, jeden als Boomer zu beleidigen und das total witzig zu finden, jeder weiß, was du meinst, weil bist ja voll der Boomer, kriegst du alles nicht auf die Kette so. Und das ist halt krass, ne? Gerade auch für mich, wenn ich jetzt überlege, wir sagen bei uns auch zwischen Boomer und Gen Z, weil das halt so die Terms sind, die überall rumfliegen. Aber mir zu überlegen, und da kannst also auch gerne übernimm du dann mal, Uta, so wie das ist überhaupt, wenn Leute neben mir sagen so, voll der Boomer, und ich bin so rein alterstechnisch, müsste ich jetzt lachen. Aber based on what I've been doing for a few years, wäre ich so, ich würde gerne mit dir eine Grundsatzdiskussion führen gerade.
Also erstens bin ich keine Boomerin. Dazu bin ich tatsächlich noch ein paar Jahre zu jung. Aber hallo, ja, es kommt einfach besser rüber. Das ist okay für mich, gehe ich mit. Krass ist es, das ist voll diskriminiert. Ja, ich sag mal auch von einer Generation, die sich ja für, also oder die zumindest, also ausgesprochen tolerant, flexibel und so und alle inkludierend darstellt. Und das stimmt gar nicht. Also ich nehme es ja nicht persönlich in dem Sinne, sondern ich möchte, und da geht es auch um diese Altersdiskriminierung, aber generell wünsche ich mir, dass wir weniger bis gar nicht mehr eben Leute in so Schubladen packen oder so stereotypisieren. Ne? Wenn man sagt, Mensch, wer war das doch? Das weißt du doch, das ist doch die hier mit den, na, die da mit diesen komischen Haaren. Ach ja, und dann weiß jeder, wer gemeint ist. Oder das ist doch die Dicke, das ist doch die Dünne, das ist die Große, das ist die Kleine, das ist die Alte, das ist die... Ich weiß, dass es mir selber manchmal so geht. Ich denke ja auch so. Und ich habe ja zum Beispiel, ich war ja zum Beispiel auch schon mal da, wo Isi jetzt ist, ne, so mit 25, da war ich ja schon mal. Und da habe ich auch ganz anders gedacht. Und da fand ich meine Mutter auch, also ich fand die unmöglich. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also manchmal, was sie so geredet hat, ich wusste wirklich einfach nicht, was sie meint. Und da kann ich jetzt viel besser mitdenken. Gegen Stereotypisierung einfach angehen, da würde ich sagen, das ist es immer wert. Weil ich möchte ja auch nicht stereotypisiert werden. Niemand möchte das.
An sich... Ja, jetzt arbeiten ja drei von uns in dieser Runde in einer Branche, die sehr viel mit Stereotypen arbeitet. Ich glaube, wir versuchen auch viel dagegen anzugehen in der Repräsentanz, aber es ist natürlich trotzdem ein Thema, womit wir auch oft konfrontiert sind. Also wie habt ihr denn so das Gefühl, äußert sich Ageism in der Werbung? Habt ihr da vielleicht kommunikative Beispiele jetzt?
Ich glaube, das Allergrößte ist tatsächlich Repräsentation, also in verschiedenen Lagen. Das eine ist, wen siehst du eigentlich und wen siehst du in welchen Kontexten und wem werden scheinbar welche Produkte zugeschrieben? Das hat ja alles was damit zu tun mit, wie in der Werbebranche erstens irgendwie Menschen, die scheinbar ungefähr 50 sind, mit Stockbildern ausgestattet werden, die mindestens 75-Jährige zeigen. Also es ist ganz krass, wie so unser Gefühl dafür, was eigentlich Alter ist, ganz, ganz Fakt ist einfach, also ist ganz, ganz schlimm. Und auch, welche Altersgruppen zeige ich in welchen Kontexten, heißt zum Beispiel beim Dating, wie alt sind die Leute, vielleicht auch mal, wie groß sind die Age Gaps, solche Sachen, ne? Das ist vielleicht dann schon zweiter Schritt. Aber grundsätzlich, wie alt sind die Menschen, die ich zeige? Wie alt sind die Menschen, wenn es nichts mit Altersprodukten zu tun hat? Also sehe ich bei einer Nagellackwerbung mal eine faltige Hand? Sehe ich mal irgendwie Haare, die nicht voll und irgendwie hinternlang sind, so solche Sachen. Andersrum auch, und ich übergebe damit an Uta, weil ich weiß, dass sie da einsteigen wird, sehe ich zum Beispiel auf E-Fahrrad-Werbung immer nur ältere Paare mit Helm, die sich ganz doll lieb haben, obwohl 30% aller Ehen geschieden werden.
Man könnte ja jetzt auch sagen, dass das vielleicht einfach an der Zielgruppe liegt, die die Werbung dahinter identifiziert hat. Also manchmal machen wir sowas auch, dass wir uns Daten angucken. Isi weiß, wovon ich rede und Ming auch. Ihr kommt ja beide aus der Strategie und überlegen, welches Produkt ist jetzt für welche Zielgruppe. Ist es sozusagen auch ein Appell, sich mal diese Zielgruppen anders anzugucken, als man es vielleicht immer machen würde, weil wenn ich ganz ehrlich aus der aktuellen Perspektive spreche, ich meine, ich mache jetzt auch viel im Social-Media-Bereich, aber bei uns steht meistens die Gen Z als Zielgruppe hinter gefühlt fast allem. Also ist es vielleicht auch ein Aufruf in die Richtung von Strategy, doch nochmal zu überlegen, dass es da auch noch andere Leute gibt out there. Aber ist es so, sollte man das tun? Oder ist es vielleicht auch schlau für Marken, immer diese junge Zielgruppe zu adressieren? Was sind da eure Thoughts dazu?
Ich kenne, sag ich mal, nichts. Also ich habe mit Werbung keine Berührungspunkte, außer ne, mit euch jetzt und mit Isi so ab und zu. Aber ich kenne die Gedanken dazu nicht. Ne? Ich stelle mir aber vor, dass eben eine Zielgruppe eben auch deshalb eine Zielgruppe ist, weil da eine entsprechende Umsatzerwartung dahinter steht. Und wenn die Gen Z so eine Zielgruppe ist, die so gerechnet wird, dann ist das ja vollkommen legitim. Dann ist das ja auch gar nicht falsch. Aber wir anderen sind ja auch alle, wir existieren ja. Und wenn ich also jetzt für Menschen, also die noch jünger sind, die minderjährig sind, also ich die adressiere, dann adressiere ich ja auch gleichzeitig die Eltern, weil die wahrscheinlich erstmal die Kaufkraft besitzen. Nach meiner Wahrnehmung ist ab Gen Z und dann vielleicht noch so ein bisschen Eltern, ne, oder so, ab da findet ganz, ganz lange gar nichts mehr statt. Und dann kommen die Silver Ager. Und das finde ich, das ist ein Wort, das jagt mir Schauer über den Rücken. Ich finde keine Worte dafür, so entsetzlich finde ich das. Und dazwischen findet jede Menge Leben und statt. Und da ist so derbe viel Kaufkraft, wenn es tatsächlich nur darum geht. Es gibt ja auch sowas wie Need. Also wir waren du hattest vorhin auch nochmal so Werbung oder sag mal Klamotten zum Beispiel angesprochen, Isi. Also da ist ein Riesen-Need. Also ich bin jetzt gerade in so einer Phase, in der ich merke, ich finde, also die Schnittmenge wird immer kleiner. Also es gibt geile Klamotten, nicht für mich. Weil das ist, du veränderst dich auch. Ich weiß gar nicht, wie das bei Männern ist, aber ich weiß, bei Frauen ist das so. Du veränderst dich, du wirst runder, ne? So mit den Jahren und über die Wechseljahre sowieso. Das heißt, wenn mir eine Klamotte eigentlich passt, dann komme ich aber vielleicht echt mit meinem fetten Oberarm da gar nicht mehr rein. Das kann passieren. Und das passiert bei, also ich ziehe ein Hemd und denke, hä? nee, kann ich nicht. Also ich kann so vieles nicht mehr konsumieren, weil es nicht auf mich zugeschnitten ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
Voll, und vor allem, da geht es ja dann gar nicht um, jetzt trägst du eine L, trägst du eine XL, was trägst du, sondern um den Schnitt dahinter, ne, der auf den Körper abgestimmt ist, wo noch nicht so viel Schwerkraft im Spiel war, noch nicht, vielleicht gerade auch beim Kinderbeispiel, ne, wo irgendwie nicht irgendwie 2, 3 Kinder geboren wurden, da ist ein Körper anders. Und ich glaube, das ist auch, weil ich fühle, was du meinst, Jule, mit dem Zielgruppen haben ja oft einen Grund, warum ich Sachen bestimmt darstelle. Und ich glaube, da greift dann wieder eher das Thema von, wenn ich denn eine bestimmte Zielgruppe adressiere, zum Beispiel, wenn ich Zielgruppe 50 plus adressiere, ist es wirklich nur 50 plus, weil das kein 51, es kann auch 82 sein. I don't know about you, kleiner Unterschied. So, aber auch vor allem, ganz oft werden ja, also auch in der Werbung schon länger, jüngere Leute genommen, um ältere Zielgruppen zu ziehen. Das ist so ein bisschen andersrum wie bei InfluencerInnen oder bei so Stars früher gewesen. Da sind ja meistens die InfluencerInnen deutlich älter und dann so 3, 4, 5 Jahre jünger sind dann die Zielgruppen. Deswegen gucken ja auch ganz oft so 12-, 13-Jährige irgendwelche Leute und sich denken so, hä, du machst Content mit Anfang 20 für 13-Jährige so? Aber so funktioniert das halt oft in dem Sinne dann andersrum. Und ich glaube, da muss man manchmal überlegen, warum, wenn dieses Produkt faktisch genutzt werden kann bis 99, also so brettspielmäßig, so 2 bis 99, warum sind die Leute maximal 40? Warum? Also who's getting hurt? So, by showing a falte.
I don't get it. Ja, also die Frage ist ja auch, steckt da irgendwie eine Sorge dahinter, dass dann eine jüngere Zielgruppe denkt, it's not for me, it's not cool enough, was ja genau einzahlt auf diese Ageism in der Gesellschaft, dass vielleicht älter sein nicht mit cool und hip und modern assoziiert wird. Also ist das was, was dem dann auch im Weg steht vielleicht?
Das kann gut sein. Interessanterweise wird aber eben billigend in Kauf genommen, dass die andere Altersgruppe, also meine, eben ganz klar sagt, oh, das ist nicht für mich.
Ich muss auch sagen, also gerade zum Beispiel, wenn wir auf die Beauty-Industrie schauen, dass ich es auch total inspirierend und schön finde, ältere Frauen zu sehen und Falten zu sehen. Und da haben wir vorher im Vorgespräch, Uca, auch kurz drüber gesprochen, dass es für junge Frauen auch total inspirierend sein kann, auch andere Lebensmodelle im Alter zu sehen. Also das ist vielleicht gar nicht unbedingt was, und das wäre vielleicht der erste Gedanke, dass es abschreckend ist und man sich nicht damit identifizieren kann, sondern dass es auch was total Schönes ist, weil es Perspektiven eröffnet. Und kurz Side-Eye to Barbie-Movie, weil wir sind ja auch ein Werbepodcast and we all know that worked very well. Aber ich finde, da gibt es ja so diese eine Szene, wo so eine ältere Frau da sitzt und Margot Robbie sie auch anspricht und sagt, du bist so wunderschön. Und das ist ja auch so dieses Ding, was damit adressiert werden sollte, dass das eben in der Gesellschaft überhaupt nicht stattfindet und ältere Frauen überhaupt nicht als schön gesehen werden. Und deswegen, also ich glaube, dass man, wenn man sich das genau anguckt, dass es schon auch oft eine jüngere Zielgruppe vielleicht gar nicht so schlecht findet und irgendwie inspirierend findet und sich sogar auch angesprochen fühlt, wenn man das öfter zeigen würde.
Wir haben mal TikTok dazu gemacht, wo wir meinten so, ist dir eigentlich bewusst, Anfang 20-jährige Person, dass wenn du dich heute lustig machst über ältere Leute, das einfach nur heißt, dass sich in 30 Leuten auch Leute über dich lustig machen. Und ich habe das Gefühl, dieser Connect ist ganz oft noch nicht da. Mein Papa sagt immer, er geht am Spiegel vorbei und er fühlt sich genau wie mit 20, aber er sieht anders aus. Und das geht bis heute nicht in seinem Kopf zusammen. Und diese Perspektiven hast du halt. Das ist irgendwie ab einem bestimmten Alter, weißt du, wenn du das jetzt mit Leuten in deinem Alter in der Runde sagen würdest, Uta, würden alle sagen so, ja, safe, Haken dran, so. Aber das in unserem Alter, das ist ja kein so schwer zu greifendes Konzept, dass das so wird, dass man das einfach, und ich glaube, deswegen machen wir den Podcast auch, damit du halt öfter mal das Gefühl hast, so, ja, fuck, das ist auch einfach nur eine Person. Und wenn mein Leben gut verläuft und ich eben nicht sonderlich früh sterbe, sorry to say, aber das ist der einzige Weg, wie du nicht alt wirst, dann werde ich auch irgendwann so alt sein. Und ich hoffe, dann sind Leute ein bisschen netter zu mir.
Also ich sag mal so, ist ja, ich bin ja reich an Lebensjahren, an Erfahrungen etc. Und das ist ja was Schönes. Und trotzdem denke ich so, oh nee, komm, ich gehe einfach vorbei, ich gucke heute mal nicht hin. Warum? Weil das, was in den sozialen Medien oder auch eben in der Werbung sichtbar ist, das sind Frauen, die sehen ganz anders aus als ich. Und wenn die so aussehen wie ich, dann gibt es einen Mangel zu beseitigen, ne?
Ja, und das manifestiert sich ja auch in der Sprache, ne? Da haben wir auch bei uns immer viel drüber gesprochen, wenn man mal wirklich überlegt, was eigentlich Anti-Aging heißt. Also du bist gegen dich selber. Wie krass ist das eigentlich so? Oder Schmeichelmode. So, ich könnte kotzen, wenn ich Schmeichelmode höre. So, das ist ja, ich meine, auch in Bezug auf irgendwie dickfette Menschen so, aber ciao. So, warum muss man denn immer irgendwas verstecken, damit man schön sein darf? Das ist halt so in der Sprache so tief drin und gerade bei diesem Anti-Aging-Ding, das ist eigentlich so eine harte Sprache auch gegen einen selber, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt. Das, vielleicht muss es nicht mehr auf jede Creme. Ohne Scheiß, ich kenne echt einige Leute, die präventiv in unserem Alter gerade anfangen, präventiv zu Botoxen. Das ist so krass.
Also ich finde es so interessant, Isi, weil du gerade meintest, so man ist ja gegen sich selbst sozusagen. Und ich finde, was bei dieser Diskriminierungsform, wir sprechen ja immer wieder über unterschiedliche Diskriminierungsformen, so interessant ist, dass es alle Menschen betrifft. Normalerweise, wenn wir jetzt in der Folge über dickfette Menschen sprechen, das betrifft nicht alle. Trotzdem ist es natürlich wichtig und trotzdem sollten wir da drauf gucken. Ich will das damit nicht weniger irgendwie hervorheben, aber ich finde es trotzdem interessant, dass Ageism so oder Altersdiskriminierung so selten besprochen wird, obwohl es eigentlich die eine Diskriminierungsform ist, die wirklich einfach die ganze Welt, alle Menschen, die auf diesem Planeten existieren, eigentlich angeht und betrifft. Vielleicht, um noch mal ein bisschen zurück auf die Werbung zu kommen. Habt ihr denn konkrete Beispiele, bevor wir in die Goldrunde einsteigen, die unser kleines, schönes Licht, das uns hier leitet ist, weil wir da auch mal über was Positives sprechen, und zwar wie es richtig gemacht wird. Aber vielleicht habt ihr vorher noch mal, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, auch ein, zwei Negativbeispiele, wie irgendwie Ageism konkret in der Werbung aussieht. Und dann könntet ihr gleich abschließen mit so einem schönen, positiven Licht.
Ich würde es wirklich machen, aber ich kann nicht. Ich kann kein Name-Dropping machen, weil ich leider nicht mit den Namen dieser Plattform weiß. Findet man bestimmt raus, wenn man googelt. Es gibt nicht so viele davon. So eine Dating-Seite für 50 plus oder so. Wie hieß denn die Lebensfreunde? Also es ist ganz schrecklich gemacht. Du siehst wirklich so ganz unironisch natürlich weiße, mittelalte Paare mit einem Helm auf einem E-Fahrrad sitzen und durch die Gegend fahren. Also es ist ganz, ganz, ganz tiefe Stereotypenkiste. Und das ist vor allem halt auch der Tenor wieder so von wegen so, ihr könnt doch auch noch wen finden. So, also das ist so, das ist wirklich mein absolutes Negativbeispiel, weil wenn ich Mitte 50 wäre, hätte ich gar keinen Bock, mich da anzumelden. Und Positivbeispiel habe ich leider aus der Dating-Szene nicht. Aber es gibt eine Skincare-Brand, die hat mir das extra aufgeschrieben, die heißt Tula Skincare, ist auch nicht so riesig. Und die hat eine Kampagne gemacht, die hieß There's Nothing Anti About Aging. Und das fand ich persönlich ganz schön. Ich glaube, Uta sieht es vielleicht ein ganz bisschen anders, aber kannst du gleich mal sagen. Die haben sozusagen Fotos genommen von Menschen, die jetzt auch nicht, keine Ahnung, 70 oder 80 sind, aber vielleicht so ja, Mitte 40, Mitte 50, irgendwie so, wo es anfängt, dass man hier und da eine Falte hat im Gesicht, und haben die sozusagen gelabelt. Also haben gesagt so, hey, diese Falte ist irgendwie marrying my best friend at 40 oder my daughter moving out oder keine Ahnung, doch nochmal eine Karriere, was Eigenes gegründet oder so. Und das finde ich einen schönen Ansatz. Ist natürlich jetzt nicht the most creative thing in the world und irgendwie sehr direkt übersetzt jetzt mal von der Kreativmechanik her, aber ich finde es einen schönen Gedanken zu sagen, warum versuchen wir dann immer jegliche Zeichen von Menschlichkeit und von Leben von uns wegzuradieren, wenn wir es doch gelebt haben? Und es ist auch schön, dass wir es gelebt haben. Es ist doch schön, dass wir schöne Erfahrungen hatten und auch gut, dass wir mal vielleicht Schlechtes erlebt haben, weil dann reagieren wir anders auf das in der Zukunft. Ich finde den Ansatz schön und ich finde ihn vor allem schöner und besser und irgendwie ein bisschen mehr perspektivwechselnd als 90%, was man so draußen sieht.
Okay. Das ist für mich zum Beispiel auch so versteckte Diskriminierung. Also im Sinne von, warum muss ich das denn thematisieren? Warum muss ich eine Falte überhaupt thematisieren? Warum? Wenn da keine ist, thematisiere ich das auch nicht. Es ist mal so ein ganz schmaler Grat eben dann auch wieder hin zu, ich erkläre oder ich rechtfertige es. Ne? Also ich habe die aber.
Also du meinst eher so natürliches Integrieren und natürliches Repräsentieren, als es irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen.
Ganz genau. Einfach die Vielfalt, ne, in der wir leben und die Vielfalt, die wir sind als Menschheit, einfach auch zu zeigen und nicht aufzuhören an irgendeiner Stelle, sondern es einfach verdammt nochmal, ja, einfach zu zeigen, so wie es ist. Und es gibt ja total tolle Beispiele. Ich kann es mal vorwegnehmen, ich habe kein echtes Positivbeispiel gefunden. Ich kenne keine Werbung, von der ich sagen würde, wow, das finde ich mal richtig gut gemacht. Oder so. Es gibt so eine Kleinigkeit, da finde ich das Thema, finde ich blöd, aber ich finde die total authentisch und sympathisch umgesetzt. Und da geht es, glaube ich, um so, na, weißt du, dass man so Schlübbis trägt, wenn man so Blasenschwäche hat. Und da gibt es eine Frau und die zieht sich so eine schwarze Hose an und so, und die sieht man gar nicht. Und sie sagt, das muss aber auch so sein, weil sie trägt halt gerne enge, kurze Röcke. Und sie mag die langen Sachen nicht, die ihre Tochter trägt, so sinngemäß. Und das finde ich so, wo ich denke, ja, genau. So ist es. Und davon gibt es viel mehr. Wir sprechen da nicht drüber, weil du trägst ja eine Windel, wenn du 80 bist und sabberst. Nee, so ist das eben nicht. Und das finde ich dann irgendwie schon ganz positiv gebracht. Aber ansonsten finde ich generell dieses Thema immer als Makel, also als Mittel gegen zu bringen. Und das ist in der Werbung ja, das scheint sich ja eben wahnsinnig gut zu verkaufen, weil Falten zu haben ist ein Mangel, ne? Also ein Defizit, habe ich von Isi gelernt. Und das ist defizitäres Marketing. Und dann kaufe ich das, weil damit kriege ich die ja weg, weil die sind ja nicht gut.
Aber vielleicht nochmal jetzt, um eure Goldrunde zusammenzufassen. Also so das Beispiel von dir, Isi, war jetzt eher irgendwie zu zeigen, irgendwie, wie vielfältig die Gesellschaft ist und irgendwie schon auch auf dieses Problem hinzuweisen und mit dem Finger darauf zu zeigen, dass es ein Problem ist, dass es irgendwie als was Negatives dargestellt wird. Uta, dass du nicht damit immer einhergehst, ist verständlich, aber ich finde trotzdem, es ist ein guter Punkt, so einfach das aufzugreifen und als kreative Plattform oder als Insight zu nutzen für Produkte und dann nochmal. Dein Beispiel, Uta, finde ich aber total wichtig, weil es zeigt, dass es ja auch ganz, ganz viele Produkte gibt, die für diese Zielgruppe sind. Also das eine sind so Produkte, die vielleicht für eine breitere Zielgruppe sind und man greift dieses Thema trotzdem mit auf. Und dann gibt es aber auch Produkte, die wirklich für diese Zielgruppe sind. Aber auch diese Werbung muss nicht immer so aussehen, wie man denkt, dass Menschen in diesem Alter mit beigen Klamotten und Jack Wolfskin Logos auf den Jacken irgendwie ihre Werbung haben wollen. Also ich finde, das sind nochmal so zwei super wichtige Punkte. In der Folge vorher haben wir gemeinsam mit dem GWA über die aktuelle Diversity-Studie gesprochen, die so ein bisschen zeigt, wie divers die Werbebranche aufgestellt ist. Und da ging es auch unter anderem darum, also es wurden unterschiedliche Mitarbeitende aus der Branche befragt und ein ganz großes Thema war da tatsächlich auch die Altersdiskriminierung. Also wir würden jetzt mal ganz kurz noch für einen kleinen Exkurs abweichen von, wie zeigt sich das in der Actual-Kommunikation und kurz in die Branche blicken und wie wir arbeiten und wie wir aufgestellt sind. Denn ein Finding aus der Studie ist, dass 80% der Mitarbeitenden in Agenturen unter 45 sind, was ja schon echt krass ist. Ehrlich gesagt finde ich, wenn man in der Branche arbeitet, jetzt auch nicht so überraschend, weil das ist definitiv so. Und super interessant war aber auch, und es war tatsächlich auch in der letzten Folge ein großes Thema, deswegen dachten wir, vielleicht können wir mit euch da nochmal so ein bisschen dran anschließen, dass ganz viele sich altersdiskriminiert fühlen in der Branche, die über einem gewissen Alter liegen und dass über ein Drittel angeben, dass sie ihr Alter als die größte Karrierebremse empfinden. Und deswegen dachten wir, da holen wir nochmal so ein bisschen eure Gedanken und Meinungen dazu ein. Was glaubt ihr, könnt ihr euch das irgendwie erklären, dass das so als große Bremse gesehen wird?
Ich habe ein ganz konkretes Beispiel von vor ungefähr anderthalb Wochen, was es ganz gut darstellt. Also ich habe, falls ich es nicht gesehen habe, vor anderthalb Wochen, wir haben Think Zeitgeist gelauncht, dass es für Trends und Gen Z, aber auch vor allem für Trends eigentlich, eine Beratungsunit von uns bei Think. Und da haben wir halt Pressemitteilungen rausgegeben. Und auch immer super spannend natürlich, wie das dann aufgegriffen wird, wer sich welche Aspekte rauszieht. Und der eine Artikel hatte halt die Tatsache, dass ich relativ jung bin, um diese Abteilung zu leiten, gehighlightet. Und darunter hatte einer kommentiert bei LinkedIn, das fand ich derbe interessant, weil er halt meinte, so along the lines von, ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie nur, weil sie 25 ist, das machen kann, so. Und dann hat halt die Seite, dieses Magazin da wieder drauf reagiert und meinte so, naja, aber ist ja schon irgendwie cool und so, bla bla. Darum soll es doch gar nicht gehen. So, sondern ich fand es sehr, sehr interessant, dass erstens das so einer der zentralen Punkte war, den sie sich aus unserer anderthalbseitigen Pressemitteilung rausgeholt haben. Also ja, natürlich haben wir das da reingeschrieben, wir sind ja nicht blöd. Das ist ja auch irgendwie ein USP für eine Unit mit jungen Leuten, dass es auch von einer jungen Person geführt wird so. Aber trotzdem, ne, also wo geht das journalistische Auge als erstes drauf? Und auch, dass das die Reaktion von dieser Person war, und das hab ich zu Uta auch gesagt, wenn du meinte, eigentlich voll interessant, ne, weil da genau das vom Anfang wieder reinkommt und ich total verstehen kann, dass wenn ich solche Headlines lese und das gerade ja auch gerade bei Personalvermeldungen sehr, sehr groß ist, wie alt ist eigentlich diese Person, zumindest wenn sie jung ist. Wenn sie so mittelalt ist, bis älter ist, wird sie mal nicht mit dazu gesagt, aber wenn sie relativ jung ist, ist es halt voll der Punkt immer. Und ich verstehe das total, dass wenn ich jetzt vor anderthalb Wochen diese Headline mit mir gelesen hätte und gesagt, oh, die 25-Jährige, bla bla bla, ich mir, wenn ich halt jetzt so alt wäre wie Uta, gedacht hätte, ja, okay, was sagt mir das jetzt? Also bin ich einfach nur dann sehr emotional, intelligent, reflektiert und freue mich einfach für diese Person oder macht mir das irgendwie Angst in Bezug auf, warum steht das denn bei denen, die 55 sind und wechseln, nicht dabei? So, und das habe ich nämlich Uta auch gesagt. Deswegen, glaube ich, kannst du da auch sehr gut anknüpfen, ehrlich gesagt, auch wenn du nicht in dieser Branche arbeitest. Und bei Otto zum Beispiel, der Altersdurchschnitt ja ein
Jahr. Der ist ganz anders, genau. Der liegt bei, glaube ich, über 45. Also über die Hälfte sind über 45. Was ich mich immer frage bei solchen Zahlen, was machen denn die Leute aus der Werbung, wenn sie 45 sind? Wo gehen die denn dann hin? Was machen die denn dann? Und warum gehen die? Was denn? Ja, ist das so?
Und ich finde, also ich glaube ja, meine These ist, abgesehen von diesem ganzen klassischen, was ja jetzt schon sich ein bisschen verändert hat zu den 80ern, von die Arbeitsbedingungen als solche sind irgendwie kind of anstrengend teilweise so. Also du arbeitest durchschnittlich mehr Stunden, du verdienst durchschnittlich vielleicht ein bisschen weniger Geld, statistisch gesehen, wenn du es nicht auf Überstunden runterrechnest und so. Ich glaube aber gar nicht, dass das jetzt der Punkt ist, dass Uta körperlich meinen Job jetzt nicht machen könnte. Also darum geht's, glaube ich, nicht. Sondern es geht eher darum, ist mein Gefühl, dass du, wenn du älter wirst, Prioritäten anders siehst oft und gar nicht im Sinne von so, ja, scheiß drauf, mir scheißegal, was ich arbeite, überhaupt nicht. Aber diese bereitwillige Depriorisierung von Privatleben, von Hobbys, von ich habe einfach Bock nach Hause zu gehen und I don't have to tell you why. So, das wird halt einfach ein bisschen größer, weil du hast mehr gesehen. Ich meine, Uta, du kannst da viel mehr zu sagen, kannst auch gerne viel mehr ausholen als ich wahrscheinlich. Aber ich glaube, dieser Bullshit-Radar für doch natürlich ist meine Arbeit gut, wenn ich auch vielleicht keine Überstunde mache und ich möchte das nicht und wenn es nicht geht, dann möchte ich diese Branche nicht. Wäre mein Gefühl, dass es eher das ist, als dass jetzt, oh mein Gott, unser Leben ist so anstrengend, Uta könnte jetzt nicht meinen Job machen. Das ist, glaube ich, Quatsch.
Aber das ist ja total interessant, weil eigentlich zeigt sich ja auch, dass die Generation, die heranwächst, darauf auch keinen Bock mehr hat und genau dieselbe Einstellung hat. Also die Frage ist, wie lange wird diese Branche noch Mitarbeitende finden, die genau in diesem Millennial-Boomer, kind of Boomer noch am Anfang in diesem Spektrum liegen, weil alle anderen haben offensichtlich gar keinen Bock auf die Arbeitsbedingungen, die teilweise herrschen.
Ich kenne die Branche ja nicht. Ich bekomme ja nur das mit, was ich dann immer mal so ausschnittweise, ne, zu hören bekomme oder so, oder das, was so allgemein so als Stereotyp existiert. Aber ich bin auf jeden Fall heute anders in der Lage zu priorisieren. Und ich habe ein besseres Bullshit-Radar, wie du auch gesagt hast, auf jeden Fall. Das ist, wird besser und es ist gar nicht so sehr eben so dieses, nee, ich will nicht, ich mache das nicht, sondern es ist einfach so, es ist einfach okay. Weil es heißt doch auch immer im Flugzeug, ne, im Falle eines Druck- oder Luftdingsbums, dann sollst du dir diese Maske nehmen, damit du anderen helfen kannst. Also denk an dich zuerst. Und das ist ja, sag ich mal, das ist ja die Bibel, finde ich, für Selbstfürsorge. Und je älter du wirst, also ich kann heute besser für mich sorgen als früher. Auf jeden Fall.
Something to look forward to auch.
Und ich glaube, das ist halt total spannend. Da haben Uta und ich auch vorhin drüber gesprochen, kurz vorher. Also wenn man sich das mal anguckt, was gerade passiert, ich habe ja gerade schon erzählt von, wenn du jung bist und irgendwie Führungsposition hast, wird das laut verkündet und wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wir haben ja schon, insofern, ne, ich will mich nicht beschweren, ich freue mich total, dass das irgendwie aufgegriffen wurde und so, aber das heißt, in der Führungsrichtung werden wir gerade schon offener. Das heißt, es wird einfacher, als junge Person auch substanzielle Führung zu übernehmen, aber andersrum halt sozusagen auf der, ich sage jetzt mal in den Working-Teams, ist es halt oft nicht so, weil ich glaube, viele Leute haben das noch nicht so auf dem Schirm, dass wir ältere Menschen integrieren müssen, weil die EntscheiderInnen faktisch alle gerade noch dieses Alter haben. Das heißt, du hast gar nicht das Gefühl von, ah krass, die armen Leute sind ja nicht unten, gar nicht repräsentiert, weil so, they fucking pay my bills. Insofern habe ich gar nicht das Gefühl, dass da eine Perspektive fehlt. Aber wenn die einzigen Menschen zum Beispiel über 40 oder über 50 C-Level sind, dann checken die ja nicht jeden Skriptdialog durch. Die gucken sich ja nicht jeden Post an. Das können die gar nicht. Das ist ja ihre Rolle. Das heißt, in den Arbeitsgruppen sozusagen, da fehlt es halt noch. Also so dieses Hochdiffundieren von jungen Führungskräften. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, gerade bei uns in der Branche auch. Aber dieses Dann haben wir vorher geredet drüber, ne? Also, wann habt ihr das letzte Mal einen 40- oder 50-jährigen Mid-Level-Copy gesehen?
Ja, never. Total, voll. So. Und ich würde vielleicht auch eine wilde These noch mit reinwerfen, denn selbst wenn diese Menschen, die in dem Alter sind, auf C-Level unterwegs sind, könnten die ja trotzdem, die sehen ja auch Dinge und die könnten natürlich diese Perspektive scheren. Aber ich würde jetzt mal ganz mutig behaupten, dass es in dieser Branche auch nichts ist, wo man stolz drauf ist, dass man ein gewisses Alter erreicht hat und dass man dann sagt, ey Leute, ich bin doch so und so alt, wieso bin ich da nicht repräsentiert? Sondern das ist eher was, was man versucht zu verstecken. Und wenn es keinem auffällt, dann will man auf gar keinen Fall, dass irgendjemand weiß, dass man das Alter von 40 oder 45 überschritten hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch nicht gerade dazu beiträgt, dass man da die Stimme erhebt, weil man es eher versucht zu verstecken, weil eben jung und hip und cool sein. Hip sagt man auf jeden Fall auch nicht mehr, wenn man jung und hip ist. aber dass das eher was ist, wo man stolz drauf ist und was man versucht, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
Ja, und ich glaube, da können wir halt total viel machen, auch auf so einer ganz kleinen Ebene, wie gesagt, jetzt nicht einmal in Richtung Führung, sondern in diesem Bezug auf so, wo ist denn die 40, 50-jährige kreative Strategin, whatever, weil auch da nicht jede Person, die älter wird, muss automatisch jetzt Director-Level haben. Manche sind da total fein mit. So, das hat jetzt sehr viel mit Hustle-Culture und so auch zu tun, warum wir, glaube ich, das alle denken, dass es so sein muss. Aber wenn man sich mal überlegt, auch warum bewerben die sich nicht bei einem? Ich finde, viele Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind im Bezug, also weit wirklich im Sinne von einfach lange im Leben nicht damit beschäftigt oder nicht beschäftigt wollen mit dem Thema Diversity, sagen immer so, ja, die bewerben sich ja nicht bei uns. Kannst auf alles beziehen. Junge Leute, whatever, international Talents, was auch immer, so, die bewerben sich ja nicht bei uns. Und es kann sein, aber dann ist es nicht, weil es die nicht gibt, sondern weil wir als Unternehmen anscheinend denen nicht das Gefühl geben, dass das ein Space für die ist. Und wenn man sich mal Ausschreibungen anguckt, wie oft auch Uta und ich schon über Ausschreibungsformulierung geredet haben, wo junges, dynamisches Team zum Beispiel, das ist ein Begriff und es ist egal, ob dein Team jung ist, also auch in Startups, ist doch scheißegal, ob du jung bist, so cool, dass du dynamisch bist, Hammer. Und wenn ich jetzt Uta, versetze ich mal rein, so ich bin Mitte 50 und ich lese, wir sind ein junges, dynamisches Team, will ich mich dann als einzige nicht junge Person da bewerben? So, I think the fuck not. Und da kann man, glaube ich, einen ganz kleinen so Stellschrauben auch im People and Culture schon drehen, dass man sagt, lass doch einfach mal unsere Stellenbeschreibungen angucken, steht da irgendwo ein sozusagen Age-Wort mit drin und wenn ja, warum? Also das, was wir eigentlich jetzt auch schon mit Gender machen, halt auf Age zu beziehen und zu gucken, vielleicht hat es ja auch Sinn, keine Ahnung, vielleicht schreibst du das rein, dass ihr ein junges Team seid, weil ihr sucht seniore Personen, deswegen sagt ihr das dann so, leave it in als cool, aber einfach kritisch zu reflektieren, wann hat ein Wort in Bezug auf Alter, was in der Ausschreibung zu suchen, wie sind meine Karriereseiten aufgebaut, welche Bilder sind da wieder drauf, ne? Welche Erfahrungsjahre stehen da zum Beispiel auch, Minimum von 3 bis 5 Jahren, ist dann okay, wenn ich mich mit 20 Jahren bewerbe? Ist das total übertrieben? Weiß ich nicht.
Ja, voll. Also wir hatten hier als letzte Frage nochmal, gibt es irgendwie was man wirklich gegen Altersdiskriminierung im Arbeitsalltag tun kann. Ich würde sagen, das hast du gerade schon schön geteilt.
Und es ist auch so im umgedrehten Fall so selbstverständlich, ne? Dass wenn man jetzt, also ich sag mal, vielleicht ist in eurer Branche, werden wir ja nicht so alt, habe ich jetzt heute gelernt, die Mitarbeitenden, aber so bei mir, es kommen neue Kolleginnen dazu, Auszubildende, Studis, also Werkstudenten, Praktikanten und so, und es ist selbstverständlich, dass wir diese jungen Menschen mitnehmen, also reinholen und die so ein Stück begleiten und denen irgendwas auf ihrem Weg mitgeben. Also in diese Richtung scheint das total normal zu sein, aber in die andere Richtung nicht.
Da haben wir tatsächlich in dem GWA-Podcast auch super viel drüber gesprochen, dass das gegenseitig funktionieren kann und dass es ein gegenseitiges Befruchten
ja, also sozusagen wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich nehme ja tierisch viel davon mit. Und nicht nur davon, hey, ich konnte dem voll was mit auf den Weg geben, sondern der gibt mir ja auch was mit auf den Weg, der Prakti. Oder ich sag mal eine Easy, ne? Und der grabe ich ja auch immer ab. Also ja, es ist doch, das ist ein Geben und Nehmen.
Und ich glaube, das ist auch bei uns so ein bisschen, also ohne uns jetzt zu doll, doch schon, um uns auch ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, so. Also, ich glaube, wenn Uta und ich damals halt nicht uns gegenseitig auch einfach als Menschen wahrgenommen hätten und als so, hey, das könnte spannend sein, sondern halt ich instantly gesagt hätte, okay, ich chill irgendwie nur mit den Leuten im Female Network, die halt alle so alt sind wie ich. Uta hätte gesagt, ja, okay, die sind eh alle viel jünger als ich, so. Ich versuche einfach meine Themen dadurch zu boxen, so. And then we go our separate ways nach jedem Meeting. Dann gäbe es halt unseren Podcast nicht und dann würden wir auch nicht hier sitzen und dann würden auch ganz viele Sachen auf der Welt nicht passieren, wenn Leute einfach mal halt auch ganz am Ende, ne, wenn das der einzige Appell ist, den Leute mitnehmen, einfach den Menschen dahinter sehen. Und ich versuche das bei mir auch ganz doll, weil es natürlich total tief drin, aber ich versuche immer, auch wenn ich zum Beispiel mal auf der Straße irgendwie eine wirklich alte Person sehe, also keine Ahnung, 80, whatever, mir zu überlegen, das ist auch so mit unseren Großeltern, die waren nicht schon immer 80 so. Und unsere Eltern waren auch noch nicht immer Eltern. Das sind alles Menschen. Und ich will das nicht erst selbst verstehen, wenn ich 60 Jahre älter bin. Ich möchte das jetzt verstehen, damit ich die anders behandeln kann. Und vielleicht mal zu überlegen, es gibt im medizinischen Umfeld auch immer diese Alterungsanzüge. Vielleicht mal so ein bisschen so drüber nachzudenken. Das ist eine Person wie ich, die da vor mir steht. Die hat einfach einen kleinen Alterungsanzug an und hat ein bisschen was schon gesehen. So. Aber ich muss nicht mit der reden, als wäre die blöd.
Ja, mega gut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter, auch praktisch umsetzbare, im nicht nur Working, sondern auch Everyday-Life-Tipps.
Wir stellen immer eine Schlussfrage, die in einem sehr ähnlichen Duktus funktioniert. Und in eurem Fall lautet sie, was kann Werbung denn jetzt eigentlich gegen Ageism tun?
Okay, mein one thing wäre, Werbung kann gegen Ageism tun, dass die Menschen, die Werbung machen, nicht alle gleich alt sind, weil dann lösen sich fast alle Probleme selber.
Und ich finde, Werbung kann gegen Ageism tun, dass sie das komplette Spektrum zeigt von Alter in der Gesellschaft.
Cool.
Ja, vielen Dank.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank.
Thank you.
Es war sehr schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über euren Input, Feedback, Fragen, was auch immer. Da könnt ihr uns gerne auf LinkedIn kontaktieren, entweder Ming oder mich oder natürlich den GWA. Packen alle Kontaktdaten nochmal in die Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die erscheint, wie gehabt, jeden ersten Montag im Monat. Und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr die Folge liked und mit all euren Bekannten und Freundinnen teilt, bei denen ihr denkt, für die könnte das auch interessant sein. Oder natürlich auch direkt mit eurer ganzen Agentur. Wenn ihr big goen wollt, dann das.
Genau. Und vielen Dank auch an Audioflow für die Unterstützung bei der Produktion unseres Podcasts. Danke an Accenture Song und Scholz & Friends fürs Rückenfreihalten im Hintergrund Agenturseite. Und natürlich danke an den GWA für den Support.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.